Wir hören miteinander Johannes 15, die Verse 1 bis 5. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jegliche Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hör tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mit der heutigen Predigt beginne ich eine Reihe über dieses wichtige Kapitel 15 im Johannesevangelium. Der gerade gehörte Abschnitt knüpft an das Thema vom letzten Sonntag an: Adler oder Kolibri. Aus welcher Kraft leben wir? Aus unserer eigenen oder aus der Kraft Gottes? Leben wir in sicherer Distanz zu Jesus? Dass wir uns zwar schon irgendwie zu ihm halten und zu ihm rechnen, aber dabei doch so viel Abstand wahren, dass der Einfluss Jesu auf unser Leben nicht zu groß wird. Das ist eine Form der Jesus-Nachfolge in Anführungszeichen, die ich befürchte erschreckend weit verbreitet ist. Ein Seelsorger berichtet, wie ein junger Mann zu ihm kam. Er steckte voller Pläne für seine Zukunft, dabei bewegte ihn allerdings eine große Sorge. Er sagte: Ich fürchte, wenn ich Christ werde, dann wird Gott alle meine Pläne über den Haufen werfen. Was wird ihm der Seelsorger geantwortet haben? Er hat ihm gesagt: Natürlich wird er das tun. Ich hoffe das sogar sehr für dich. Denn deine Pläne sind im Vergleich zu Gottes Plänen doch langweilig und begrenzt. Gott hat dir dein Leben gegeben. Wenn du nun dein Leben in seine Hand gibst, wenn du ihm erlaubst, es so zu führen und zu gestalten, wie er will, dann erst wirst du wirklich begreifen, warum du auf dieser Erde bist. Und er fuhr fort: Hast du dir schon einmal überlegt, wie sehr Gott dich liebt? Wie viel Kraft er dir geben möchte? Wenn ja, dann sollte es dir nicht schwerfallen, Nein zu sagen zu deinen eigenen Plänen und Ja zu sagen zu Jesus mit seinen Plänen für dein Leben. Mich hat schon vor vielen Jahren die Frage bewegt: Warum ist das Leben mit Jesus für viele, die sich zu ihm halten, eher Last als Lust, eher Frust als Freude? Und wenn ich viele sage, tue ich das bewusst, denn ich habe immer wieder den Eindruck, dass es in der Tat nicht wenige sind, denen es so geht. Dabei kann es doch kein Zweifel sein: Jesus will unser Leben reich machen. Er will es überfließend füllen mit Freude und Segen. Im gleichen Kapitel, einige Verse später, Vers 11, sagt Jesus: Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist doch eindeutig. Jesus will, dass unser Leben mit vollkommener Freude erfüllt wird. Die Welt kann das nicht bieten. Die Welt kennt nicht einmal den Gedanken an vollkommene Freude. Im Gegenteil, ein Sprichwort zeigt uns, wie wenig die Welt an vollkommene Freude denkt. Kennt ihr alle Glück und Glas? Wie leicht bricht das? Das heißt, die Welt kennt eigentlich nur die bedrohte Freude, die man krampfhaft festhalten muss, weil jeden Augenblick könnte es schon wieder dahin sein. Jesus aber will uns vollkommene, unbedrohte Freude schenken. Und hier in Johannes 15 beschreibt Jesus die Rahmenbedingungen, in denen solche Freude lebt. Wir könnten sagen, das Biotop, den Lebensraum, in dem eine so vollkommene Freude wächst und gedeiht. Heute schauen wir dazu vor allem mal die Verse 1 bis 3 an. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jegliche, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jesus beginnt mit sich und dem Vater. Ist mir eigentlich erst nochmal heute Morgen so richtig aufgefallen, als ich es nochmal durchgeschaut habe, die Predigt. Vielleicht zu selbstverständlich, als dass es uns sonst gesondert auffallen würde. Aber doch wichtig und bezeichnend. Jesus beginnt mit sich und dem Vater. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und ich dachte, ein Christsein, das nicht mit dem Blick auf Jesus und den Vater beginnt, befindet sich von vornherein in einer bedrohlichen Schieflage. Denn im Vater und im Sohn sind die wesentlichen Grundlagen gegeben für ein Leben in Kraft und Freude. Da ist ein Weinstock und da ist ein Weingärtner. Zwei Tatsachen, zwei Grundlagen, die uns Jesus da ganz kurz beschreibt. Ein Weinstock und ein Weingärtner, der sich um diesen Weinstock kümmert. Das ist die Ausgangssituation. Und dann kommen wir in den Blick. Allerdings, überraschenderweise, zuerst mit einer kritischen, mit einer negativen Formulierung. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Wir neigen ja gerade heute in unserer Zeit, immer schon, denke ich, Verkündigung neigt immer dazu, eher das Positive herauszustellen. In unserer heutigen Zeit eine ganz große Gefahr. Wir merken, wie weit wir damit von der Bibel weg sind. Die Bibel mahnt immer auch sehr, sehr ernst. Beides gehört zusammen. Und interessanterweise hier erst die kritische Formulierung. Jesus benennt zuerst eine ganz brutale Wirklichkeit. Auch da habe ich eigentlich die vielen Jahre weggelesen. Ist ja auch nur so ein kurzes Sätzchen. Es gibt Reben, die sich zu Jesus zählen, die auch irgendwie so zu Jesus gehören, dass Jesus ja sogar sagt, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt. Also es sind Reben, die trotzdem irgendwie zu ihm gehören, aber doch nicht richtig. Sie sind nicht so mit ihm verbunden, dass seine Kraft wirklich durch sie strömt. Ich dachte an das Wort, das im Neuen Testament auch kommt. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Die Kraft Gottes fließt nicht wirklich durch ihr Leben und so bringen sie keine Frucht. Und Jesus sagt, die gehören auch nicht wirklich zu mir. Die sind irgendwie so ein komisches Dranhängsel. Aber wenn der Vater, der Weingärtner, kommt mit der Rebschere oder mit der Astschere und reinigt den Rebstock, dann schneidet er die weg. Solche Reben gehören allem äußeren frommen Schein nicht zu ihm. Ein Leben, das überhaupt keine geistliche Frucht bringt, ist kein christliches Leben. Dann aber fährt Jesus fort. Und eine jegliche Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. An diesem letzten Satz dürfen wir uns von Herzen freuen. Wir sind schon rein. Es ist interessant, dass hier in den ersten drei Versen, die wir heute erstmal vor allem im Blick haben, gar keine Aufforderungen kommen, sondern ganz einfach Beschreibungen von Tatsachen. Die Aufforderungen kommen dann erst ab Vers 4, bleibt in mir. Aber zunächst mal beschreibt Jesus Tatsachen, Rahmenbedingungen. Der Weinstock, der Weingärtner, die Reben, die wir sind und die wir rein sind. Um des Wortes willen, weil wir sein Wort angenommen haben. Da gilt es immer wieder kurz innezuhalten, weil wir festgestellt haben, es ist die ernste Mahnung. Es gibt Reben, die hängen da irgendwie dran. und gehören doch nicht richtig dazu. Wie sieht es bei mir ganz persönlich aus? Haben wir Jesus wirklich in unser Leben aufgenommen? Haben wir klar gemacht, dass er unser Herr und Heiland ist? Wenn das wirklich der Fall ist, dann sind wir gute, fruchtbare Reben am Weinstock. Das ist ein gewaltiges, positives Werturteil über unser Leben. Ebenso wie wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, krempelt die Ärmel hoch, schafft, dass ihr Licht und Salz werdet. Er sagt, ihr seid's durch die Anbindung an mich. Und so hier, ihr seid gute, fruchtbare Reben, ihr seid rein um des Wortes willen. Das ist eine Tatsache, die uns niemand nehmen kann. Und wir müssen diese Wirklichkeit nicht mit eigener Anstrengung schaffen, was wir auch gar nicht können. Sie ist uns geschenkt, weil wir zu Jesus gehören. Aber jetzt geht's weiter. So eine Rebe braucht Pflege. Warum braucht ihr noch Pflege, wenn Jesus doch sagt, ihr seid rein, um des Wortes willen? Warum muss die dann noch gereinigt werden? Das ist immer wieder die Spannung in unserem ganzen Leben, in der Nachfolge Jesu, im Gehören zu Jesus, das, was wir haben und doch noch nicht ganz sind. Wir haben es in Jesus, dass wir rein sind, aber weil eben so viel anderes immer wieder täglich auf unser Leben einströmt, ist eine umkämpfte Reinheit. Was wir in Jesus sind, das sind wir nicht wirklich mit unserer ganzen Existenz auch in dieser Welt. Und darum geht es, dass das, was wir in Jesus sind, in unserem Alltag auch immer mehr werden. Deshalb braucht so eine Rebe Pflege. Und da stellt sich nochmal vertiefend die Frage über unseren geistlichen Stand, habe ich Jesus nur in mein Leben aufgenommen oder habe ich ihm mein Leben wirklich ausgeliefert? Wir haben ja in frommen Kreisen die Formulierung häufig, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Die Formulierung ist inhaltlich sehr gut. Das heißt, ich habe mein Leben Jesus in die Hände gelegt und damit gesagt, jetzt bist du mein Herr und jetzt mach du aus meinem Leben, was dir gefällt. Die Formulierung, ich habe schon an anderer Stelle gesagt, gefällt mir besser, als wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Ist auch biblisch, Johannes 1,12, aber die ist missverständlicher. Da komme ich nachher drauf. Wichtig, dass wir unser Leben wirklich Jesus übergeben, in seine Hände legen. Und deshalb singen wir zum Schluss des Gottesdienstes auch noch das Lied, nimm mein Leben Jesu dir, übergeb ich's für und für, ganz und gar und für alle Zeiten, vollständig, ohne Vorbehalt. Mit dem Aufnehmen, da ist so eine Sache, viele nehmen Jesus einfach nur so mit. In der Suche nach Freude, Fülle und Lebenssinn wird Jesus im Gottesdienst, im Jugendkreis oder wo auch immer so quasi mit eingesteckt. Vielleicht mit einer ehrlichen Bekehrung, aber zu Hause kommt er ins Regal. Er wird abgestellt zwischen den vielen anderen Dingen, die in unserem Leben wichtig sind. Da hat er auch seinen Platz, irgendwo, aber neben vielem anderen. Er wird Teil unseres Lebens. Aber er wird nicht unser Leben, unser ganzes Leben. Und das ist der Unterschied. Und das ist ja auch die Frage nach unserem Thema, Christsein, Frust oder Freude? Unser Christsein wird immer von viel Frust begleitet sein, wenn Jesus nur ein Teil unseres Lebens ist, aber nicht ganz unser Leben. Darum gibt es so viel Frust im christlichen Leben, weil viele nicht bereit sind, ihre Pläne und Träume an Jesus auszuliefern. Ihr Leben wirklich ganz von Gott erfüllt sein zu lassen. Daran haben wir ja alle täglich zu kämpfen. Es geht jedem von uns so, ausnahmslos. Da ist keiner prinzipiell anders gestrickt von uns allen, die wir heute Morgen hier sind. Jeder hat seine Pläne, jeder hat seine Träume. Und vorhin an dem Beispiel vom jungen Mann, hat vielleicht der eine oder andere von uns gedacht, habe ich ja auch, so einen Plan, wo ich denke, hoffentlich schmeißt Gott mir das nicht um. Hoffentlich nimmt er mir das nicht weg. Aber vielleicht sind es Pläne, Entscheidungen oder Weichenstellungen in unserem Leben, die keine Frucht bringen. Wir haben unsere Alltagspläne, berufliche Pläne, Urlaubspläne, Familienpläne, Freizeitpläne, vieles andere mehr. All das nimmt seinen Platz ein und die Gefahr besteht, dass manches davon Gottes Platz einnimmt. Und da will Gott mit der großen Schere ran. Das Beispiel, denke ich, ist bekannt. Heute bewegt uns nur die Frage, warum ist das so wichtig? Der Rebschnitt, der Schnitt eines Weinstocks oder eines Obstbaums oder eben auch unseres Lebens. Um das geht es ja konkret hier. Weil überflüssige Triebe die Fruchtbarkeit schwächen. Obstbäume, ganz besonders Zwetschgen, neigen dazu, sogenannte Wasserschosse zu bilden. Das sind Triebe, die wachsen auf dem Ast mehr oder weniger senkrecht nach oben. Kräftig, meterlang. Die entziehen dem Baum damit jede Menge Energie, aber sie tragen normalerweise keine Früchte. Solche Wasserschosse sind übertragen die überflüssigen Dinge in unserem Leben. Bereiche, die viel Zeit, Kraft, vielleicht auch viel Geld kosten, aber geistlich keinen Ertrag bringen. Und was da durchaus übrigens dazugehört, was ja auch ein geistlicher Ertrag wäre, das wollen wir auch ganz wichtig betonen, echte Erholung. Es geht nicht darum, schaffen, 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 schaffen in der Jesus-Nachfolge. Gar nicht. Echte Erholung, echtes Kraftschöpfen, echtes zur Ruhe kommen, neues Tanken, damit wir dann auch wieder weitermachen können an den Aufgaben. Die haben auch ihre geistliche Berechtigung, ganz gewiss. Aber Wasserschosse sind nicht echte Erholung, sondern Bereiche, die Kraft fressen in unserem Leben, aber keine geistliche Frucht bringen. Die nur Kraft verbrauchen, die wir für uns, für unsere Familie und für das Werk Gottes dringend brauchen würden. Und an dieses kraftfressende Kraut will Gott ran. Das ist die Botschaft dieser Verse. An dieses Kraut muss Gott ran, weil dieses Kraut unnötig Kraft kostet und unser Leben unfruchtbar macht. Und deshalb gibt es manche Träume und Pläne in unserem Leben, manche Aktivitäten, die Gott abschneidet, wenn wir ihm ganz nachfolgen. Jede Frucht, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Mir ist erst in Neuwied aufgefallen, dass das Beschneiden der Reben wahrscheinlich der brutalste Pflegeschnitt ist, den es im ganzen Obst- und Gartenbau gibt. Denn da im milden Rheinklima in Neuwied, da haben wir auch selber am Haus ein paar Tafeltrauben gepflanzt. Und da wollte ich natürlich wissen, wie schneidet man die Dinger jetzt richtig, dass die nicht nur schön grün sind, sondern dass die auch leckere Trauben tragen. Da habe ich gesehen, die Trauben, die Weinstöcke, die tragen im Sommer meterlange Triebe, wenn sie mal richtig angewachsen sind. An den Weinbergen sieht man das gar nicht unbedingt so lange, so deutlich, weil da wird immer wieder mal auch im Sommer schon zurückgeschnitten. Sonst verdeckt das dichte Laub die Trauben. Dann kommt die Sonne und die Luft nicht mehr hin, Pilze und Krankheiten nisten sich dann ein und die Trauben kommen nicht zur vollen Reife und zum guten Aroma. Das ist aber nur der harmlose Pflegeschnitt über den Sommer. Aber über den Winter beim Hauptschnitt, da kommt heute beim professionellen Weinbau alles weg bis auf zwei Ruten. Das sieht dann zum Teil schon recht jämmerlich aus. Da kann sein, da steht so ein Jahrzehnte alter Weinstock, dick wie ein Baumstamm. Und alles, was der Weingärtner dran lässt, sind oft herzförmig oder hier so ein bisschen runtergebundene zwei mickrige Ruten. Von allem, was der Weinstock das ganze Jahr über getrieben hat, bleibt nichts anderes übrig, außer diesen beiden Ruten. An diesen beiden Ruten soll der Weinstock dann im neuen Jahr kräftig Frucht tragen. Also ist wirklich eine ganz brutale Geschichte, der Rückschnitt eines Weinstocks. Und ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass Gott dieses brutale Beispiel in der Bibel verwendet. Und das haben wir, denke ich, alle auch schon immer wieder in unserem Leben erfahren, wenn wir in der Jesus-Nachfolge sind, dass Gott in unserem Leben manchmal nicht nur mit der kleinen Rebschere, sondern auch mit der großen, dicken Astschere ans Werk geht und viel, was uns lieb und wichtig geworden ist, abschneidet. Und wir wissen auch, das ist nicht ein für alle Mal getan. Wer auch Bäume im Garten hat, der weiß, die schneidet man nicht einmal aus und dann tragen die Jahre und Jahrzehnte lang die herrlichsten Früchte, sondern im Idealfall muss das jedes Jahr wiederholt werden. Und die Bäume haben ja nur eine richtige Wachstumsphase im Jahr, mit dem Johannistrieb zur Not noch zwei, aber bei uns wächst das ganze Jahr. Und viel schießt dabei unnötig und unfruchtbar ins Kraut. Und deshalb gibt es manche Träume und Pläne in unserem Leben, die schneidet Gott ganz ab, wenn wir ihm nachfolgen. Andere Pläne und Träume lässt er dran, aber er muss sie reinigen, damit sie seinen Zielen dienen und nicht nur unseren. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht trägt. In manchen Fällen ist die große Astschere oder fast schon die Baumsäge, da fallen ganze Äste. Im zweiten Fall ist es nur die kleine Rebschere, da kommt da und dort ein Seitentrieb vom Ast ab, der sonst wachsen darf. Prüfen wir unser Leben, wo es Bereiche gibt, die nicht ganz und gar Jesus unterstellt sind. Wo wir zu Jesus sagen, da musst du dich raushalten, da will ich meine eigenen Wege gehen. Obwohl ich vielleicht weiß oder ahne, dass dir dieser Weg nicht gefällt. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Christsein, Frust oder Freude? Wahnsinnig viel. Genau da, wo wir Angst haben, dass Gott was wegnimmt, woran wir unser Herz gehängt haben, genau da führt es zu Frust und raubt uns die Freude in der Nachfolge. Dass es uns die Freude raubt, erkennen wir in der Regel nicht, solange wir noch dran festhalten. Da meinen wir ja gerade an dem, was wir festhalten, da hinge unsere Freude. Da sehen wir nur, was Gott vielleicht nehmen will. Aber wenn wir losgelassen haben, wenn Gott weggeschnitten hat, dann merken wir erst, wie viel Ballast vielleicht gerade das, was wir festgehalten haben, in unserem Leben war. Ich habe auch in Gemeinden immer wieder festgestellt, ich bin ja nun seit rund 30 Jahren im Dienst, wie sehr das Festhalten Ursache für Überforderung war. Ich habe manche Christen kennengelernt, die waren äußerlich und innerlich am Zusammenbrechen. Dabei sagt Jesus doch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das gilt aber nur für sein Joch. Gott sagt nicht, jedes Joch, das ihr in eurem Leben zu tragen habt, ist sanft. Er sagt, mein Joch ist sanft. Das Joch, das ich euch auflade, das ist leicht. Die Joche, die wir uns selber aufladen, die können ganz erheblich drücken. Gott gibt uns die Kraft, das Joch zu tragen, das er uns auferlegt. Aber er gibt uns nicht ohne weiteres seine Kraft, um das Joch zu tragen, das wir uns selbst auferlegt haben. Das sind oft feine, aber ganz wesentliche Unterschiede. Deshalb ist es auch immer wieder so wahnsinnig wichtig, bei unserer ganzen Lebensgestaltung und Lebensplanung wirklich zu fragen, Herr, was willst du, welchen Schritt ich gehen soll, welche Pläne ich umsetze, was ich tue, bewahr mich vor eigenen Plänen, die ich dann mit eigener Kraft durchziehen muss und schenk du, dass ich auf deinen Wegen bin, in denen ich jeden Schritt weiß und gewiss sein darf, dass du mit deiner Kraft dabei bist. Unsere Träume und Pläne müssen wir, ich möchte fast sagen, in der Regel in eigener Kraft verwirklichen. Und das macht uns oft fertig. Und dann kommt der Frust, weil wir nicht mehr können, weil es uns zu viel wird. Denn Gott gibt uns in der Regel nicht die Kraft, Dinge zu tun, die er gar nicht getan haben will. Gott gibt uns mit hundertprozentiger Sicherheit Kraft, die Dinge zu tun, mit denen er uns beauftragt hat. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Hat schon Hudson Taylor ganz deutlich gesagt, Gott wird es an nichts mangeln lassen, wenn es um die Aufgaben geht, die er getan haben will. Aber Gott gibt uns eben in der Regel nicht die Kraft, Dinge zu tun, die er nicht getan haben will. Und deshalb ist diese Anbindung und das in der Spur bleiben so wichtig. Mir ging bei der Vorbereitung dieses Bild durch den Kopf, durch die modernen Computerspiele schon fast aus den Kinderzimmern vollständig verdrängt. So eine alte Carrera-Autorennbahn oder vielleicht auch eine andere Marke. Aber ich denke, ihr kennt es doch so ungefähr. Wenn einer von den kleinen Flitzern aus der Bahn fliegt, dann bleibt er stehen. Ganz einfach. Er hat keine eigene Kraft. Er muss, um zu fahren, im Kontakt bleiben mit der Stromleitung, die in der Rennbahn verläuft. Das sind die Rillen. Unten haben diese Kontaktteile dran. Sobald er aber aus der Bahn fliegt, ist es mit der Kraft vorbei. Und so sagt uns Jesus mit diesem Bild vom Weinstock auch. Geistlich gilt das auch für uns. Wenn wir in der Bahn Jesu sind, auf seinen Wegen, dann haben wir diesen Kontakt. Dann leben wir aus seiner Kraft. Wenn wir aus der Bahn fliegen, den Kontakt mit ihm verlieren, auf eigenen Wegen sind, dann merken wir auf einmal ganz schnell, wie seine Kraft weg ist. Wir wollen aber ehrlich und vollständigkeitshalber auch darauf hinweisen, es können auch die Joche drücken, die Gott uns auflädt. Wir wollen die Dinge nicht unredlich schön und leicht reden. Gott kann uns in schwierige, notvolle und schmerzliche Situationen bringen. Und er lässt solche Situationen oft recht lange andauern. Aber in der Verbindung mit Jesus können wir ein Ja dazu haben und das macht den Unterschied. Ich will es nur an einer ganz kleinen Lappalie veranschaulichen. Seit einiger Zeit haben wir bei uns im Haus in Uttenweiler Warmwasser im Kaltwasserbereich. Ich habe es erst gar nicht gerafft. Ich habe gemeint, schlecht isolierte Leitungen, wärmt sich das Kaltwasser durch die daneben fließenden, nicht isolierten Warmwasserleitungen auf. Neulich war ein Handwerker bei uns, der hat gesagt, nein, kann nicht sein, wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Ursache ist, es ist einiges im System verkalkt. Und so drückt auch in den Mischern, die verkalkt sind, vom Warmwasserbereich das warme Wasser in den Kaltwasserbereich. Jetzt müssen wir da einiges erneuern, austauschen, Kartuschen, Mischer und so weiter. Eigentlich ärgerlich. Das schöne Geld könnte man doch sinnvoller irgendwo anders auch einsetzen. Und ich bin so, gebe ich ganz ehrlich zu, von meinem Temperament eigentlich ein Mensch, der sich da innerlich schon sträuben und wehren kann und innerlich etwas grantig werden kann und sagt, warum muss das jetzt gerade sein? Und da kommt der Unterschied. Wenn wir die Dinge aus der Hand des Herrn nehmen, dann können wir sagen, Herr, es muss halt jetzt gerade sein. Wenn du es zulässt, dass es so ist, dann weißt du auch, warum es jetzt so sein muss. Dann muss ich nicht jammern und klagen um das schöne Geld, das jetzt in die Reparaturen fließt. Und so können wir es, denke ich, auf jede andere Situation, auch der Krankheit übertragen. Herr, du weißt, warum du zulässt, dass ich jetzt durch Krankheit und Schwäche ein Stück weit außer Gefecht gesetzt bin. Eigentlich ist ärgerlich. Es gäbe ja so viel Wichtiges und Schönes zu tun. Aber wenn du es jetzt so geordnet hast, dann ist es jetzt so das Richtige und das Beste für mich. Das macht den Unterschied. Ob wir dagegen aufbegehren, ob wir uns mit ganzer Kraft dagegen sträuben, das ermüdet, das macht mürrisch, es macht undankbar, es macht unzufrieden. Das kostet jede Menge Kraft. Ich denke, das wissen wir alle. Denn kaum einer von uns hat zu jedem schweren Weg gleich immer sofort ein fröhliches Ja. Ich glaube, da geht es euch auch so wie mir. Erstmal sträubt man sich dagegen und sagt, Herr, warum, wozu, will ich jetzt doch gar nicht, muss jetzt doch nicht sein. Kostet Kraft, frisst uns auf. Aber wenn wir es aus Gottes Hand annehmen, wenn wir uns fallen lassen in seine Hand, in seine Wegführung, dann lassen wir uns tragen von den Aufwinden seiner Verheißungen, letzter Sonntag. Die Not, die Krankheit oder was auch immer da ist, ist damit noch nicht weg. Sie ist damit äußerlich, objektiv betrachtet, meist auch nicht leichter geworden. Objektiv, aber für uns ist sie leichter geworden. Denn jetzt sträuben wir uns nicht mit eigener Kraft dagegen, jetzt nehmen wir es aus der Hand Gottes an und lassen uns in seine Verheißungen fallen. Und wissen, er macht's recht. Er hat in dieser Situation, so unnötig und so ungeschickt sie mir im Moment auch scheint, er hat in dieser Situation Segen für mich. Das macht's leichter. Und da zum Schluss noch ein Mutmachbeispiel, das an die Lesung von Abraham und Lot anknüpft. Da habe ich allerdings gesehen, da ist mir auch ein Fehler passiert. Nicht nur beim Alter von unserer lieben Schwester Alma Demski, da habe ich vergessen, es im Gottesdienstzettel zu verändern, sondern auch hier, es ist Kapitel 13 statt 12. Wir haben einen anderen Abschnitt gehört. Kapitel 13, was ich eigentlich vorhatte als Lesung, da ist Abraham und Lot zu eng geworden. Gott hat sie beide gesegnet und ihre Herden sind gewachsen. Und ihr kennt die Situation und dann gibt es Streit um die Wasserlöcher zwischen den Hirten und um die Weideplätze. Und der Abraham sagt, lass uns keinen Streit haben, es ist gut, wenn sich unsere Wege trennen, wähl du aus. Einer geht runter ins Jordantal, der andere bleibt oben im Gebirge. Und er lässt den Jüngeren wählen. Und der Jüngere entscheidet sich fürs Jordantal. Und Abraham bleibt oben in den kargen, trockenen, mageren Gebirgshängen Judas. Und diese Situation veranschaulicht sehr gut den Unterschied zwischen Lot und Abraham. Wir dürfen den Lot zunächst nicht einfach verurteilen. Denn Lot hat sich mit auf den Weg gemacht. Lot hat das Vaterhaus zurückgelassen. Lot ist mit aufgebrochen in eine unbekannte Situation, hat gewissermaßen ein großes Glaubenswagnis eingegangen, das viele wahrscheinlich in der Nachfolge Jesu ihr Leben lang so noch nicht eingegangen sind. Also wir dürfen Lot nicht einfach nur verurteilen. Aber dann kommt diese Situation und die macht den riesengroßen Unterschied aus zwischen Abraham und Lot. Für Abraham ist Gott das Leben. Für Lot ist Gott wahrscheinlich auch wichtig, neben den saftigen Weiden im Jordantal. Lot hat gedacht, die Sache mit Gott ist ja ganz gut, aber darüber hinaus brauche ich noch dies und das und jenes. Und Abraham wusste, mit Gott habe ich alles. Hatte Lot am Ende mehr als Abraham? Wir kennen die Geschichte und wissen, wo es den Lot hingebracht hat. Weil Abraham wusste, in Gott habe ich alles. Das macht einen Unterschied. Deshalb konnte er gelassen in den dürren, steinigen, unfruchtbaren Höhen bleiben. Merken wir überhaupt, was in dem Abraham für ein Glaube war, dass er dem Lot die Entscheidung überlassen konnte? Hätten wir den Glauben und die Größe gehabt, dem Lot einfach die fruchtbaren Jordanauen zu überlassen? Nach menschlicher Logik musste der Lot da unten steinreich werden und der Abraham oben ein kärgliches Dasein fristen. Aber Abraham hatte Glauben und wusste, Gott macht's. Und der Lot dachte, die fetten Weiden und Täler um Sodom und Gomorra, die machen's. Am Schluss hatte Lot Hab und Gut und seine Frau verloren. Und Abraham war in jeder Hinsicht reich gesegnet, ein Vater des Glaubens. Es gibt in der Bibel meines Wissens keine halbherzigen Jesus-Nachfolger, die weit gekommen wären. Gott hat uns berufen, Menschen zu sein wie Abraham, nicht wie Lot. Nochmal, damit gar keine Missverständnisse entstehen, es ist eine ernste und eine wichtige Sache, die wir da heute haben. Aber es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen sollen und mehr für Jesus tun. Es geht darum, den klaren und richtigen Blick zu haben, dass wir unser Leben ganz und ohne Sorgen und Ängste Jesus ausliefern und sagen, ich weiß, so wie du es machst, so machst du es richtig und so machst du es am besten. Ganz egal, was kommt. Und dann weicht der Frust und dann wächst die Freude. So wie bei Abraham. Und das geschieht durch die Kraft Gottes, die auch in uns ist. Und deshalb lädt Jesus uns ein, fest an ihm zu bleiben, dass seine Kraft in uns fließen kann. Und so halte uns Gott, jeden von uns, ganz nah bei sich, dass die Freude in ihm unser Leben immer mehr erfüllt. Amen.